finde es cool, dass Ruben gerade das gebetet hat, was er gebetet hat. Denn ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich müsste nochmal auf das Wort zu sprechen kommen. Und Ruben redete auch gerade eben über das Wort. Und das Johannesevangelium geht so los. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das hier ist eine Bibelstunde, so steht es zumindest im Kalender. Man könnte auch sagen Wortstunde, weil die Bibel ist das Wort. Und es ist noch besser, die Bibel ist nicht nur das Wort, sondern Jesus ist auch das Wort, das fleischgewordene Wort. Am Anfang der Bibel, ich will jetzt nicht alle Anfänge von allen Büchern vorlesen, ne, aber 1. Mose, da geht es so los, dass Gott etwas spricht und es passiert. Und dieses Wort, was von Gott ausgegangen ist und was wirksam ist, das ist Jesus, ist uns im Neuen Testament offenbart worden. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen sein können. Danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir ja, dich haben in unserem Herzen und ja, auch, was du gesagt hast, früher auf Papier, nicht nur in unserem Herzen, Jesus. Wir danken dir dafür, dass es uns eine Richtschnur ist und ja, eine Ermutigung, ein Leitfaden einfach und immer wieder auch dein Liebesbrief, Jesus. Danke für dein Wort, Herr. Amen. Ja, heute Fortsetzung von letzter Woche. Und letzte Woche hat ja Jörg so ein bisschen von Galater 2 in 3 so rübergeschlänzt. Und ich wollte heute ein paar Verse nochmal mit uns lesen, die Jörg auch letzte Woche schon gelesen hat, aber dann davon ausgehend ein bisschen weitergehen. Also, die Situation ist so. Wir hatten ja die Sommerpause. Der Galaterbrief hat schon 2 Kapitel gehabt. Und die Galater waren damals dabei, in dieser Situation hat Paulus den Brief geschrieben, die Galater waren dabei, sich umzuorientieren. Das hört man ja heute auch öfters mal. Ich habe mich umorientiert irgendwie. Ich mache jetzt nicht mehr dies, ich mache jetzt was ganz anderes. Meinetwegen beruflich oder irgendwie. Die Galater haben sich aber auf eine ziemlich schlimme Art und Weise umorientiert. Sie haben sich nämlich von der Gnade, die sie eigentlich angenommen hatten, zum Gesetz orientiert. Und ja, das war nicht einfach so durch Zufall passiert. Es war ein Irrlehrer bei ihnen gewesen. Judaisten nennt mancher sie, Gesetzliche nennen manche andere sie. Die haben halt gesagt, Glaube ist schön und gut, das braucht man, aber da gibt es noch mehr. Man muss auch die Beschneidung haben, man muss auch das Gesetz des Mose halten. Das alles zusammen, das macht erst einen gerettet. Und ja, diese Irrlehrer haben nicht nur gesagt, wir haben mehr als Paulus, sondern sie haben auch gesagt, wir sind mehr als Paulus. Die Autorität von Paulus, die Glaubwürdigkeit wurde untergraben. Und die Galater waren offenbar eine leichte Beute für diese Irrlehrer. Ich weiß nicht, wie lange sie widerstanden haben, bevor sie angefangen haben, so ein bisschen nachzugeben. Aber sie haben nachgegeben. Und Paulus hat davon gehört und er war sofort auf 180 und hat wahrscheinlich gedacht, was, das kann doch nicht sein. Ich habe es ihnen doch so lang und breit erklärt. Er sagt später, ich habe es ihnen vor Augen gemalt, wie so ein Maler, so ein Meistermaler, so ein riesen Wandgemälde malt. Und du stehst davor und weißt nicht, wo es links und rechts aufhört, so in etwa. Ich habe es ihnen vor Augen gemalt, die Gnade. Und es hat nichts genützt. Okay, lass uns mal anfangen in Kapitel 3, die ersten Verse. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Soweit erstmal. Die Rechtfertigung aus dem Glauben, das ist eigentlich die Überschrift über ja, einen großen Teil dieses Briefes. Und aus dem Glauben allein. Diese Grundsätze, die Luther auch vertreten hat, allein die Schrift, unter anderem auch alleine der Glauben. Also, dieses bezaubert hier. Paulus ist ja ein ziemlich begabter Redner gewesen. Er war wahrscheinlich auf irgendeine Rhetorikschule gegangen oder so. War mindestens in einem Debattierclub wahrscheinlich. Und er konnte sehr gut reden. Er konnte allerdings noch besser schreiben. Manchmal sagt er in seinem Brief, wenn ich da bin, dann ist meine Rede schwach. Also sagt er jetzt von sich. Aber das Wort im Brief, das ist stark, sagt er selber über seine Briefe. Und ich kann seine Rede nicht beurteilen, habe ich nie gehört, aber seine Briefe habe ich gelesen. Und dem kann ich durchaus zustimmen. Und dieses bezaubert hier, das ist angelehnt an ein Wort, was damals mit dem bösen Blick gleichgesetzt wurde. Also er macht hier diesen Kontrast. Ihr wurdet verzaubert, also ihr wurdet angeschaut mit diesem bösen Blick und eigentlich wurde euch doch Jesus Christus vor Augen gemalt. Also ihr könnt gar nirgendwo anders hingucken. Das war damals, ich habe das gelesen, das war diese Vorstellung, man konnte dadurch verzaubert werden, dass man jemandem in die Augen geschaut hat, der den bösen Blick hatte. Und dieser Person durfte man einfach nicht in die Augen schauen. Das war das Hilfsmittel. Dann konnte man noch nicht verzaubert werden. Und Paulus sagt jetzt hier, ihr habt doch so praktisch was vor den Augen. Ihr könnt doch gar nicht irgendjemandem anders in die Augen schauen. Ihr habt Jesus Christus vor Augen gemalt. Und ja, er stellt hier Fragen über Fragen. Und das sind alles diese berühmten rhetorischen Fragen. Was war der Auslöser? Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Also eine Frage, auf die sie die Antwort sofort geben können. Sie kannten das Gesetz gar nicht. Was war dieser Auslöser? Natürlich war es der Glaube, weil Paulus ihnen nicht das Gesetz gebracht hat. Paulus war nicht unterwegs, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr unterwegs, im Auftrag, das Gesetz weiterzubringen, sondern er hatte dieses Erlebnis kurz vor Damaskus und ab da war alles anders. Er hat nicht mehr das Gesetz gepredigt, sondern den Glauben. Und zwar nicht irgendein Glauben, sondern den rettenden Glauben an Jesus, den einzigen Gott. Und selbst wenn sie das Gesetz gekannt hätten, nur mal theoretisch gedacht, hätten sie das Gesetz gekannt, aus irgendwelchen Büchern oder Schriftrollen oder was auch immer, sie hätten sich ja dennoch dadurch nicht die Gerechtigkeit erarbeiten können. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine Antwort. Also wodurch haben sie den Geist empfangen? Wodurch sind sie versiegelt worden? Wodurch haben sie die Errettung? Nur durch den Glauben. Das Gesetz war nicht vorhanden bei ihnen. Also weder das Wissen noch das Einhalten natürlich. Und in Vers 3 sagt er hier zum zweiten Mal unverständig. Am Anfang beschimpft er sie richtig. Unverständige Galater. So wie wir heute vielleicht manchmal sagen, ungezogene Kinder oder so. Aber er ist ja wieder ein Rhetoriker und dieses unverständig hier, das heißt, es ist keine Beleidigung oder so, das heißt einfach, dass man entweder nicht nachdenkt oder nicht nachdenken kann. Also das kann beides heißen. Und das heißt hier umgangssprachlich eigentlich, jetzt denkt doch mal nach. Besinnt euch doch mal drauf. Guckt doch mal. Schaut euch das mal an, was in der Vergangenheit passiert ist, wo ihr herkommt, was ihr für einen Weg habt. Und ja, ihr könnt eigentlich nur an eine Schlussfolgerung kommen. Kapiert ihr es nicht? So nach dem Motto. Und er sagt ihnen die Konsequenz von dem, was sie hier gerade tun, diese Umentscheidung. Die Konsequenz ist, wenn sie im Geist angefangen haben, wollen sie es jetzt aber im Fleisch vollenden. Also sie wollen weitermachen, das Gleiche im Prinzip, aber aus einer anderen Kraftquelle. Und ja, das geht eigentlich nicht, wie wir es eben schon hatten. Ihre Vorstellung war vermutlich irgendwie sowas, wie wir es heute vielleicht auch kennen. Wir haben irgendwie was Wunderbares, ja, toll, wir haben im Geist jetzt angefangen, wir haben die Erlösung aus der Gnade. Aber jetzt müssen wir das irgendwie organisieren. Jetzt müssen wir irgendwie mal Ordnung reinbringen. Bauen wir uns mal eine Theologie auf. Also das geht ja hier nicht. Alles so unordentlich. Der Geist macht hier, was er will. Können wir doch nicht machen. Wir müssen jetzt mal hier ein paar Regeln schaffen. Erstens, zweitens, drittens und viertens auf gar keinen Fall. Und wir machen so unsere Kisten, wo wir das alles so reinpacken. Und dann kleben wir ein Etikett drauf und wunderbar. So haben sie sich das vielleicht ausgedacht und haben vielleicht auch gedacht, ja, wir machen mal hier irgendwie so eine Umfrage unter den berühmten Theologen unserer Zeit, fragen mal die aus den anderen Gemeinden, wie die das so machen. Dann so ganz basisdemokratisch sagen wir dann, na gut, was die Mehrheit macht, machen wir dann auch. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber das ist im Prinzip das, was sie hier gemacht haben. Und Paulus sagt hier über die Gnade, so Großes habt ihr vergeblich erfahren? Eigentlich nicht. Kann ja nicht sein. Er sagt auch hier gleich, wenn es denn wirklich vergeblich ist. Also, er glaubt es eigentlich nicht. Er glaubt eigentlich nicht, dass sie auf diesem Weg weitergehen. Er glaubt nicht, dass sie da weiterkommen werden. Und so eine ähnliche Situation, eine ganz ähnliche, ist auch beschrieben in Römer Kapitel 9. Da möchte ich gerne mit euch einmal kurz rüberspringen. Das wird uns heute Abend noch ein bisschen weiter beschäftigen. Dieser Gegensatz ist ja auch klar. Paulus schreibt darüber ein ganzes Kapitel oder mehrere sogar, natürlich, in mehreren Briefen. Römer 9, ab Vers 30 lese ich mal. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Und das ist, ja, dieser Widerstreit, diese beiden Kraftquellen oder diese beiden Ausgangspunkte, die streben gegeneinander. Man kann nicht gleichzeitig aus der Gnade gerettet sein und versuchen, sich das durch Werke zu verdienen. Gleichzeitig, das geht nicht. Das widerspricht sich. Das ist wie gleichzeitig Licht an und aus. Also, das funktioniert nicht. Okay, bei Licht ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen. Bei Licht geht es, aber es gibt Entscheidungen, die kann man nur so oder so treffen und nicht einen Mittelweg. Und das ist hier genauso eine. Und im Gegensatz zu den Juden, die hier beschrieben sind, ist der Hammer ja bei den Galatern, sie hatten die Gnade schon angenommen. Also sie sind nicht wie die Juden, die das Gesetz von klein auf eingetrichtert gekriegt haben, die nichts anderes kennen und die immer gesagt gekriegt haben, der Messias, der kommt irgendwann und dann richtet er das Königreich wieder auf und wir werden wieder eine ganz mächtige Nation werden und so weiter. Was auch immer die Rabbis damals sich ausgedacht haben. Die Galater haben aber schon alles andere kennengelernt. Die Gnade hatten sie schon. Und ja, dieser große Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade. Im Gesetz geht es darum, sich was zu verdienen. Da kann man ganz genau sagen, ich habe eine Regel und wenn ich das so mache, dann passiert das. So ist das Gesetz. Wenn ich bei 70 erwischt werde, wo eigentlich 50 erlaubt ist, dann muss ich so und so viel Geld bezahlen. Oder muss vielleicht meinen Führerschein abgeben innerorts oder was auch immer. Also es gibt ganz feste Regeln und da kann ich mir vorher ausrechnen, was passiert hinterher, wenn ich das jetzt mache. Und in der Gnade geht es eben nicht darum, was zu erarbeiten. Es geht darum, zu glauben und zu empfangen. Und im Englischen gibt es für dieses sich etwas verdienen, da gibt es zwei Worte. To earn und to deserve. Das sind zwei Worte, die hängen ganz nah zusammen, miteinander zusammen natürlich. Aber im Prinzip, wenn man sich etwas verdient, also wenn man etwas earned, dann hat man es auch verdient. Also dann kann man nicht sagen, das ist jetzt ein Geschenk, sondern dann muss man sagen, das habe ich mir erarbeitet. Ich habe dafür das und das gemacht oder das und das bezahlt und ich kann nicht sagen, das habe ich geschenkt gekriegt. Es ist dann nicht unverdient, es ist verdient. Ich habe es mir verdient. Das sagt man ja auch manchmal so, ne? Wenn man sich abends so hinsetzt, noch ein Stück Schokolade oder 2 bis 15, das habe ich mir jetzt verdient. Oder vielleicht sagt ihr es nicht, vielleicht denkt ihr es nur. Oder was auch immer, eine Tüte Chips oder was auch immer ihr gerne mögt. Im Gesetz geht es aber nicht darum, wie gesagt, sich was zu verdienen. Das ist der große Gegensatz. Die Gnade kann man sich nicht verdienen. Die ist immer ein Geschenk. Gnade, das liegt ja schon in dem Wort an sich. Gnade ist etwas, was ich kriege, obwohl ich es nicht verdient habe. Wenn man jemanden begnadigt als Richter, dann macht man das, weil er es sich nicht verdient hat, aber man trotzdem ihm Gnade gibt. Also, okay, ich bin jetzt lang genug darauf rumgeritten. Und sie haben den Geist bekommen, die Galater. Sie haben ja vermutlich auch für ihren Glauben gelitten. In Schlachter steht in Vers 4 nämlich, nicht so Großes habt ihr vergeblich erfahren, sondern, wie man es auch übersetzen kann, so viel habt ihr umsonst erlitten. Also man kann dieses Wort, was da steht, im Positiven wie auch im Negativen übersetzen. Man kann sagen, es ist, euch hat etwas positiv berührt, ihr habt etwas positiv erfahren, was euch gut getan hat, oder ihr habt etwas erlebt, was euch total mitgenommen hat, was euch geschadet hat auch. Und wie gesagt, er sagt hier, wenn es wirklich vergeblich ist, ist es wirklich vergeblich, ist so seine Frage, so sein Nadelstich da. Und Paulus hatte in dieser Landschaft Galatien, wo er hinschreibt, die Galater, das waren in Kleinasien, so Mittel-Nord-Kleinasien war das so eine Landschaft da. Und da waren unter anderem drei Städte in dieser Landschaft, und zwar Ikonion, Lystra und Derbe. Und Derbe, da sagt der Name schon, was da so passiert ist mit Paulus. Paulus wurde gesteinigt in einer von diesen drei Städten, in welcher weiß ich nicht mehr. Aber das waren Städte in Galatien. An diese Städte unter anderem, also in diese Gegend, hat er diesen Brief geschickt an die Leute, die da gewohnt haben. Und da gab es einiges an Widerstand. Und Paulus kann da von eigenen Erfahrungen her sagen, da, ja, sie haben schon was mitgemacht. Sie haben einiges erlebt, positiv natürlich, durch die Gnade, aber einiges haben sie auch erlitten. Und Vers 5 ist ja wieder hier eine rhetorische Frage. Der euch den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Also durch Einhalten des Gesetzes oder Annehmen des Glaubens? Das ist hier die Frage. Was passiert da bei euch? Er sagt hier, ihr habt den Geist, ihr habt Wunder und das alles, kommt das aus dem Gesetz? Nein, es ist unverdient. Es ist ein simples Annehmen. So wie man bei seinem Geburtstag ein Geschenk in die Hand nimmt und sagt, danke, ich nehme das Geschenk an. Und ich packe es aus und nehme es zu mir und benutze es oder esse es auf, was auch immer. Und jetzt macht Paulus hier einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit ab Vers 6. Und den Galatern war es vielleicht ein bisschen neu, aber den Juden war es überhaupt kein bisschen neu. Und ich denke mal, nicht nur die Galater, die in der Gemeinde waren, die in den Gemeinden waren, die Paulus gegründet hat und an die er jetzt hier hauptsächlich schreibt, sondern auch die Irrlehrer haben diesen Brief zu hören bekommen. Der wurde öffentlich vorgelesen in der Gemeinde. Und wenn die Irrlehrer da waren, um ihre Arbeit zu machen, die Leute zu verführen, dann haben sie diesen Brief auch mitgekriegt. Und ich glaube, Paulus hat ja auch so ein bisschen versucht, sie zu erreichen. Für Paulus waren die Leute nicht Irrlehrer und man musste sie irgendwie töten oder so? Nein, es waren, wie Jesus diese Leute auch gesehen hat und immer noch sieht, Irrlehrer sind immer noch verlorene Kinder Gottes eigentlich. Sind verlorene. Und ja, sie sollen zu Kindern Gottes werden. Und jetzt richtet er sich hier so ein bisschen in die jüdische Geschichte aus. Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Abraham glaubte Gott. Und sonst nichts. Und das ist total cool zu sehen. Lass uns mal in 1. Mose 15 gehen, wo diese Situation beschrieben ist. Abraham hat nichts Besonderes für Gott getan, für das er hätte belohnt werden können. 1. Mose 15. Ab Vers 4 vielleicht. Siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, also sein Knecht, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Vers 6 ist hier dieser Vers, auf den Paulus anspielt. Abraham glaubte dem Herrn und Gott hat es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Einfach nur glauben, einfach nur dieses Annehmen war das. Er war zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht mal beschnitten. Also die Juden, die gesagt haben, man muss unbedingt beschnitten sein, sonst kann man nicht gerettet werden. Abraham, der Freund Gottes genannt wurde, war nicht beschnitten an diesem Punkt hier. Das kam erst in Kapitel 17. Genau, da ist die Beschneidung. Also später. Und Abraham hat hier nicht an Gott geglaubt, sondern er hat Gott geglaubt. Und das ist auch wichtig zu sehen, wenn wir manchmal so sagen oder auch hören, ja, ich glaube auch an Gott. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, dass Gott existiert. Ja, gut, das hilft aber noch nicht so viel. Da hat Jakobus was drüber gesagt. Jakobus 2, Vers 19. Braucht ihr nicht unbedingt aufschlagen, aber ich werde es kurz vorlesen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, also du glaubst an Gott. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Also wenn man sagt, ich glaube an Gott, ist man nicht frommer als ein Dämon. Dadurch jetzt alleine gesehen. Also das muss ja nicht das Einzige sein, was man glaubt, aber wenn man sagt, ich glaube an Gott, ich glaube, dass Gott existiert, ja, da sind wir nicht alleine. Das glauben viele. Und Luther hat gesagt, Glaube sagt zu Gott, ich glaube, was du sagst. Sein Zitat von ihm. Und ja, er hat gesagt, dass der Glaube als Person im Prinzip diese Aussage nur treffen kann, dass nur wenn man selbst diesen Glauben hat, dann kann man auch glauben, was Gott sagt. Dann kann man das annehmen, was Gott sagt. Und Glaube hat immer die Nebenbedeutung Vertrauen. Wieder ein englisches Wort, was das ganz gut deutlich macht. Faith ist sowohl Glauben als auch Vertrauen, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Kann beides bedeuten. Und ja, dieser Abraham hier ist eigentlich ein perfektes Beispiel für die Galater, um den Glauben zu begreifen. Es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, diese verschiedenen Arten von Gerechtigkeit zu begreifen. Einmal die Gerechtigkeit, die wir uns erarbeiten können, so gerecht, wie wir halt dann sein können, und andererseits die Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Also die wir sozusagen übergestülpt kriegen, ohne dass wir was dafür tun. Und diese klare Darstellung vom Evangelium wird im Alten Testament auch noch außer hier, diese Darstellung aus dem Alten Testament wird hier, also im Neuen Testament, noch ein paar Mal wiederholt, und zwar in Römer 4, sogar dreimal. Und da gibt es jedes Mal so ein bisschen anderen Zielgedanken dabei. Ich möchte einfach aus Römer 4 ein paar Verse mal lesen, und zwar Vers 3, also es geht hier im ganzen Kapitel 4 um Abraham, und in Vers 3 schreibt Paulus, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also dieses Zitat aus 1. Mose. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also wenn wir, das ist eine ganz klare Warnung hier, wenn wir die Gnade nicht annehmen, dann sind wir schuldig, das ganze Gesetz einzuhalten. Und es ist, wie gesagt, wie die Pharisäer damals es versucht haben, das ist schon ziemlich krass gewesen, was die alles auf sich genommen haben. Okay, sie haben auch ein paar verrückte Sachen gemacht, wie Küchenkräuter, den Zehnten davon zum Beispiel zu geben, Aber im Großen und Ganzen war es ihnen eigentlich ernst. Sie wollten das Gesetz halten. Das war ihr Ziel. Ihr ganzes Leben hat sich darum gedreht. Und trotzdem, sagt Jesus ganz klar, haben sie es nicht geschafft. Sie haben vielleicht den Buchstaben gehalten, aber das Gesetz ist noch mehr als Buchstabe. Das Gesetz hat eine Absicht. Und diese Absicht haben sie einfach nicht geschnallt. Vers 9 von Römer 4. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Also, wenn man von der Beschneidung her guckt, was ja ein Kennzeichen für die Juden ist, für das Volk Israel, dann war er eigentlich gar kein Jude zu diesem Zeitpunkt. Also kein richtiger Jude zumindest. Vielleicht von der Abstammung her, aber eigentlich war er so wie wir, Heiden. Und in Römer 4,19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Abraham vertraute Gott völlig. Es war nicht so ein bisschen so, ja gut, was ich mache, das ist schon ein bisschen was und du tust dann den Rest so dazu, sondern er hat wirklich auf Gott vertraut. Und ich meine, was blieb ihm auch übrig? Also mit 100 Jahren ein Kind zu zeugen, ist Menschen unmöglich. Das war damals so, ist heute immer noch so. Und ja, wenn man jetzt hingeht und sagt, wer sind eigentlich Abrahams Söhne? Die Pharisäer haben das für sich in Anspruch genommen. Die haben immer ganz genau darauf gepocht, wir sind aus der richtigen Abstammung, die richtige Genealogie, wir haben sozusagen kein Mischblut in uns oder so, wir sind in einer Linie von Abraham abstammend. Und in Matthäus 3, da gibt es eine schöne Stelle, wo ihnen widersprochen wird, nicht mal von Jesus, sondern von Johannes dem Täufer. Matthäus 3, ab Vers 7. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Also es kommt nicht darauf an, dass man Abraham zum Vater hat, sagt Johannes hier ganz klar. Es kommt Gott nicht darauf an, welche Abstammung wir haben. Es kommt Gott nicht darauf an, aus welcher Familie, aus welchem Umfeld, woher wir kommen. Es kommt Gott nicht darauf an, was wir ja mitbringen sozusagen. Er lässt sich auch nicht bestechen auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir sind so gut ausgebildet, wir können so viel. Gott muss mich einfach annehmen, weil er braucht mich. Das funktioniert auch nicht auf der anderen Seite. Nur wer glaubt, ist Abrahams Sohn und ist dadurch auch in Gottes Familie. Und ja, was bedeutet das jetzt, Abrahams Sohn oder Abrahams Kind zu sein? Das bedeutet einiges. In Verse 8 bis 9, wieder zurück in Galater, da schreibt er, auch ein Zitat, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also nur Abrahams Kinder werden gesegnet, so die, die zu Abraham gehören. Und alle Nationen sollen auch zu Abraham gehören. Das ist Gottes Absicht. Das ist Gottes Plan. Und was ist dieser Segen? Wenn wir jetzt sagen, gesegnet werden, ja, das kann ja vieles heißen. Aber es ist hier ganz spezifisch. Man könnte sich jetzt denken, was hatte Abraham damals? Viele Tiere, viel Geld, viele Diener, viel Macht. Politisch gesehen, in dieser Gegend, wo er war, da heißt es das, wir werden das auch bekommen. Nee, zum Glück nicht, wir kriegen was viel Besseres. Wir stehen mit Abraham zusammen, gerechtfertigt vor Gott. Dieser Glaube, das ist dieser Segen. Und in dieser Textstelle hier, in diesen Versen, kann man ein Missverständnis haben oder kann man ein Missverständnis aufsetzen, insofern, als dass man sagt, ja, das Volk Israel ist jetzt weggetan. Israel ist jetzt nicht mehr Gottes Volk, nur noch wir sind Gottes Volk. In gewisser Weise könnte man das, wenn man alle anderen Textstellen außer Acht lässt, hier so rausinterpretieren. Es ist nicht so, das ist uns klar vielleicht schon, aber die Gefahr besteht. Deswegen sage ich es nochmal ganz deutlich. In Römer 11, 25 zum Beispiel steht ganz klar das Gegenteil. Israel ist nicht für immer verworfen. Israel ist weiterhin das Volk Gottes. Und auch wenn er hier sagt, es kommt nicht darauf an, aus welcher Abstammung man ist, ist Israel immer noch Gottes Volk. Und Gott hat immer noch diesen Plan mit seinem eigenen Volk. Und er wird mit diesem Plan irgendwann, ich weiß nicht wann, kein Mensch weiß wann, zu Ende kommen. Dann lass uns weiterlesen, ab Kapitel 3, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Hier ist Kontrast. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wie wir es eben schon gesehen haben, wer sich das Gesetz als Maßstab anzieht, also wer sich darunter stellt, freiwillig, der ist dann auch daran gebunden. Das ist keine leichte Entscheidung, keine leichtfertige Sache, wo man mal so eben sagen kann, ja, jetzt bin ich mal unter dem Gesetz und jetzt bin ich wieder unter Gnade, jetzt glaube ich wieder. So, heute mache ich dies, morgen mache ich das. Wenn man sich für das Gesetz entscheidet, ist man unter dem Fluch. Und das begründet er hier, wieder durch ein Zitat. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Aus 5. Mose 27 ein Zitat. Also das Gesetzbuch nähert sich seinem Abschluss in 5. Mose gegen Ende. Und da steht nochmal so, ja, und ihr müsst übrigens alles halten, was hier drin steht. Also das ist nicht zum Spaß aufgeschrieben. Und es steht hier nicht, und es steht auch im Alten Testament nicht, wer beabsichtigt, das Gesetz zu halten, ist gerecht, sondern wer das Gesetz hält, der ist gerecht. Und das ist ein großer Unterschied. Denn die Pharisäer hatten gute Absichten, unterstelle ich Ihnen jetzt mal. Zumindest nicht alle ganz üble Absichten. Also, sie wollten eigentlich was Gutes. Sie haben es aber leider nicht richtig angefangen, nicht von der richtigen Seite her. Sie wollten Gott nahe kommen, aber sie haben es durch das Gesetz versucht, obwohl Jesus schon da war zur Zeit des Neuen Testamentes. Sie haben Jesus verworfen, die Gnade verworfen und haben es versucht selber hinzukriegen durch das Gesetz. Es hat ein bisschen auch mit Stolz zu tun, oder was heißt ein bisschen? Es hat ziemlich viel mit Stolz zu tun, zu sagen, hinterher, wenn man es dann geschafft hat, ich habe es geschafft. Ich habe keine Hilfe gehabt. Es hat mir niemand dabei geholfen. Ich habe es ganz alleine. So wie irgendein Bergsteiger, der oben auf den Mount Everest drauf geht. Es gibt einige Leute, die schaffen das ohne Atemgerät. Da oben ist die Luft so dünn, das kann ein normaler Mensch gar nicht aushalten. Also wir nicht, wir Untrainierten. Es gibt aber heftige Leute, die trainieren dafür, die gehen immer ein Stück weiter, immer ein bisschen weiter und irgendwann kriegen sie es vielleicht hin und sind auf dem Gipfel und haben keine Sauerstoffflasche da. Okay, sie gehen dann wahrscheinlich auch schnell wieder runter, wenn sie ein Beweisfoto gemacht haben, aber es gibt welche, die schaffen das und die können dann hinterher sagen und angeben, ich hab's geschafft, ich alleine. Durch Monate und jahrelanges Training vielleicht und ich habe dafür das und das geopfert. Und meine Kinder haben mich nie zu Gesicht gekriegt, weil ich immer da am Trainieren war, wie ich dann diesen Gipfel bezwinge. Aber ich habe es geschafft. Mein Werk. Und ja, das ist dieser Kontrast. Der Glaube, der ist was ganz anderes. Der sagt nicht, ich habe es geschafft, sondern ich glaube, dass du es für mich geschafft hast. Ich nehme an, dass du es für mich geschafft hast. Also nicht im Sinne von ich vermute, ich nehme an, sondern ich nehme es an. Ich nehme diese Tat an, dass du das für mich geschafft hast. Und das ist, ja, ich finde es immer wieder verrückt, diese Diskussion überhaupt zu führen. Also die Galater hatten natürlich da einen starken Gegenwind im Gesicht. Die hatten diese Irrlehrer vor sich und Paulus war weg. Und sie haben, wahrscheinlich haben sie auch Widerstand geleistet, ich weiß es nicht, aber irgendwann haben sie halt angefangen, Kompromisse zu machen, angefangen nachzugeben, angefangen zu sagen, ja gut, vielleicht muss man dies oder jenes Gesetz oder vielleicht auch alle Gesetze halten, müssen wir mal gucken und überlegen wir mal, ja, es ist ja der gleiche Gott, der das gesagt hat, so schlecht kann das ja nicht sein und halten wir mal lieber, um auf der sicheren Seite zu sein. Und die Pharisäer haben es dann zu Jesu Zeiten noch weiter getrieben, die haben gesagt, machen wir lieber noch ein bisschen Sicherheitsabstand, wie bei so einem Zaun, einem Elektrozaun, wo man nicht drankommen möchte, halten wir lieber einen halben Meter Abstand oder einen Meter. Oder um sicher zu sein, wenn wir stolpern, lieber 2 Meter. Dann kann man auch, wenn man hinfällt, nicht an den Zaun kommen. Und wenn wir ganz sicherheitsbewusst sind, dann machen wir vielleicht sogar noch 1 Meter extra. Und so haben die Pharisäer gesagt, ja, wir dürfen dies nicht. Okay, und um das auch wirklich nicht machen zu können, machen wir noch ein weitergehendes Gebot, was noch mehr verbietet oder noch mehr gebietet, als eigentlich Gott wollte, als eigentlich Gott beabsichtigt hat. Und ja, so haben sie das Gesetz sogar noch verschärft. Einfach nur, um hinterher sagen zu können, ich habe es gehalten. Es gab bestimmt Leute, die haben sich ihr Leben lang die Mühe gemacht und das auferlegt, das Gesetz einzuhalten. Das Problem ist, sie haben irgendwann damit angefangen, als sie selber denken konnten. Und da hatten sie das Gesetz schon gebrochen. Und insofern können wir, also selbst wenn wir nüchtern darüber nachdenken, wir können nicht durch das Gesetz gerettet werden. Es geht einfach nicht. Wir halten das Gesetz einfach nicht. Und selbst wenn man sagt, ab jetzt möchte ich das Gesetz halten, ich weiß nicht, wie viele von uns das überhaupt einen Tag durchhalten würden. Überhaupt alle Regeln erstmal zu behalten, im Kopf, immer im Kopf zu haben. Und ja, wenn wir Jesus in der Bergpredigt sehen, dann ist es ja nicht einfach nur das Gesetz zu halten, sondern es ist darüber hinaus, den Geist des Gesetzes zu halten. Es ist nicht zu morden nur, sondern sogar nicht zu denken, du Idiot. Wie oft haben wir das schon gedacht? Und wenn wir nicht das ganze Gesetz halten, dann sind wir unter diesem Fluch hier. Aber zum Glück lässt Paulus uns nicht hier. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das ist das Gute hier. Wir bleiben nicht da, wo wir sagen, wir haben keine Hoffnung, wir können das Gesetz nicht halten. Es geht nicht. Wir haben keine Chance. Wenn wir es nüchtern betrachten, tja, dann gehen wir jetzt zugrunde. Jesus ist gekommen, Christus hat uns losgekauft, steht hier, von diesem Fluch. Und das ist wieder so ein kaufmännischer Begriff, wie dieses zugerechnet, was wir am Anfang gesehen haben, wird uns etwas zugerechnet. Ich habe dieses Wort jetzt nicht mehr in wörtlicher Bedeutung, aber dieses Loskaufen, das heißt im Prinzip zurückkaufen oder herauskaufen. Und herauskaufen konnte man jemanden zum Beispiel aus der Sklaverei, einen Sklaven konnte man aus der Sklaverei herauskaufen. Und das ist auch diese Bedeutung, die wir hier sehen. Jesus hat uns aus unserer selbstgewählten Sklaverei rausgekauft. Und das konnten damals sogar Sklaven machen, die ganz viel gearbeitet haben Und selbst Sklaven haben damals einen Lohn gekriegt, ne? Mussten wahrscheinlich auch einen Teil für Unterhalt und so weiter bezahlen, aber sie haben die Möglichkeit gehabt, ein ganz bisschen immer zu sparen. Und manchmal haben Sklaven geschafft, die haben für sich selbst genug Geld gespart, dass sie sich selbst loskaufen konnten. Und dann wurden sie in der Stadt, wo sie das gemacht haben, wurden sie in so ein Register reingeschrieben. Und dann wurden sie als Erlöste eingeschrieben in dieses Register, in diese Liste. Damit jeder wusste, oh Mensch, früher war das doch ein Sklave, wieso bist du jetzt hier einfach so am Rumlaufen? Wo sind deine Kette? Wo sind denn deine ganzen Aufträge, deine Arbeiten, die du machst immer für deinen Herrn? Nee, ich bin erlöst. Ich bin losgekauft. Das ist dieses Wort. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht als Kinder es auch gespielt habt oder es vielleicht immer noch spielt. Ich spiele es immer noch sehr gerne, A zerlatschen. Man baut irgendwo auf einer Wiese ein A aus 3 Stöcken und einer muss suchen, die anderen verstecken sich in der Umgegend. Und das Ziel des Spiels ist es, dass diese 3 Stöcke, die das A darstellen, zerlatscht werden. Also dass man da so reinläuft und die ganzen Stöcke wegtritt. Und wenn man das versucht und aber dabei von dem Typen gesehen wird, der gerade sucht, dann wird man gefangen. Und dann muss man bei diesem A warten, darf nicht mehr mitmachen. Und erst wenn einer das dann schafft, dieses A zu zerlatschen, dann ist man dadurch erlöst. Dann darf man dadurch erst wieder mitmachen. So lange steht man da blöd rum. Okay, Erlösung ist natürlich viel mehr als rauskommen aus dem blöd rumstehen. Aber ich finde, das ist ein ganz gutes Bild. Man steht da und man kann eigentlich nichts machen. Man ist hilflos. Und ja, jemand anders muss einen Preis dafür zahlen. Jemand anders muss dafür arbeiten. In diesem Spiel ist es jetzt ein völlig harmloses Bild. Aber was Jesus gemacht hat, das ist echt harte Arbeit. Das ist ja ein hoher Preis, den er bezahlt hat. Und Jesus ist dieser Fluch für uns geworden, wie in Vers 13 steht. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Tod von Jesus war ein Tod, der nur den übelsten Verbrechern zugedacht war. Das ist ja ein Tod, wie normalerweise ein Jude von etwas höherer Geburt überhaupt nicht hätte machen können. Also für den wäre das gar nicht in Frage gekommen. Aber Jesus hat diesen Tod erlitten. Obwohl er die höchste Abstammung hatte, die man sich vorstellen kann. Gottes Sohn. Er ist zum Fluch geworden. Und das ist diese gute Nachricht hier. In Jesus kann der Segen Abrahams zu den Nationen kommen. In Christus Jesus kommt der Segen Abrahams. Und dieser Segen, der Glauben, die Erlösung, die Befreiung durch den Glauben, ja, das ist auch zu uns gekommen. Damit wir, da schließt Paulus sich jetzt sogar schon ein, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Am Ende von Vers 14. Und das ist im Prinzip hier wieder zurück zu Vers 6, 7 und 8, wo es um Abraham geht. Der Segen Abrahams, hier kommt er wieder darauf zurück. Und was ist dieser Segen Abrahams? Die Verheißung des Geistes durch den Glauben zu empfangen. Und für uns stellt sich jetzt an dieser Stelle hier die Frage, warum versuchen wir es immer wieder, uns selber zu rechtfertigen? Also mir stellt sich die Frage immer wieder so, wenn ich durch mein Leben gehe, ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich sage, an dieser Stelle hier, oh Gott, ist zwar nett, dass du mir anbietest, mir zu helfen, aber das schaffe ich jetzt schon. Das ist schon in Ordnung. Das habe ich schon 5-mal gemacht, dann habe ich schon vielleicht 100-mal gemacht, das kriege ich hin. Brauchst jetzt mir hier nicht helfen. Es geht nicht. Wenn wir versuchen, unser Leben ohne Gott zu leben, es geht nicht. Auch an kleinen Stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, dass ihr so gedacht habt, ja, es ist so eine kleine Aufgabe irgendwie, seid dann völlig dran gescheitert. Wenn man zum Beispiel denkt, ja, ich weiß, wo dieser Mensch da wohnt, den ich jetzt gerade besuchen will und ich fahre da mal kurz hin irgendwie. Ach, es regnet gerade, ich nehme das Auto. Bin aber sonst immer mit dem Fahrrad gefahren vielleicht. Steht man da plötzlich und sagt sich, oh, wir sind ja Poller in der Straße, hier komme ich irgendwie nicht durch. Fährt man ein bisschen weiter, hier kenne ich es ja gar nicht. Oh, wo bin ich überhaupt? Man denkt sich, ich fahre mal eben dahin. ich mach das mal eben. Und es klappt einfach nicht. So eine völlige Kinkerlitzchen-Aufgabe, wo man dann hinterher sagt, hätte ich doch mal mir Hilfe geholt. Hätte ich doch mal meinen Stadtplan eingepackt oder was. Und es ist doch viel einfacher. Es ist viel einfacher zu vertrauen. Es ist viel einfacher zu glauben. Es ist nichts irgendwie Schwieriges oder Hochtrabendes oder so. Es fordert von uns nur, unseren Stolz aufzugeben. Und das ist das, was uns oft schwer fällt. Das ist das, was uns zu schaffen macht. Es ist hier ja nicht ein Glauben oder Vertrauen auf irgendwas Anonymes. Das macht es ja noch viel einfacher. Es ist auf eine Person. Wir können auf eine Person vertrauen, auf Jesus. Und diese Person ist es, die uns weiterführt, weiterleitet. Denn in Jesus, wie es hier steht, hat sich Gott selbst offenbart. Lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du so gut bist, dass du dich offenbarst, immer wieder neu, dass du dich offenbart hast durch Jesus in der Weltgeschichte und ja auch durch Jesus in unserem Leben. Danken dir dafür, dass wir das immer wieder sehen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst, wie sehr du uns liebst, indem du uns ja rausführst aus unserer selbstverschuldeten Misere oft. Und wir danken dir dafür, dass wir ja Vertrauen schöpfen dürfen in dich. Danken dir, dass es ja kein abstraktes Gebilde, keine Theologie ist, der wir anhängen, sondern dass du es bist, eine Person, Jesus. Und es ist so gut, an deine Hand zu gehen. Jesus, bitte, hilf uns immer wieder da, wo wir diese Hand auch nur graduell vielleicht loslassen oder loslassen wollen. Dass wir merken, wo wir im Begriff sind, hinzugehen, nämlich unters Gesetz. Jesus, hilf uns, dass wir merken, wo wir unterwegs sind und ja, lass es uns nicht machen. Lass uns umkehren, wo es noch Zeit ist, Jesus. Wir danken dir dafür und bitten dich jetzt um deinen Segen, Herr. Amen.